Wir kommen heute Abend zum Ziel der Heilsgeschichte. Und das ist großartig zu wissen, dass diese Schöpfung, so wie sie einen Anfang, auch ein Ende hat. Glaubte ich nicht an den Gott der Schöpfung, ich würde nicht leben wollen. Denn das hieße, wenn es keinen Anfang gäbe dieser materiellen Schöpfung, dann gäbe es auch kein Ende. Dann wäre diese Schöpfung ewig. Und das wäre entsetzlich. Und darum danken wir Gott, dass er von Anfang an sein Heil bereitet hat und dass er durch all die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch arbeitet, wirkt, so dass dieses Ziel erreicht wird. Eine neue Schöpfung, ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt, steht da im 2. Petrusbrief im Kapitel 3. Wohnt. Und wohnen heißt in biblischer Sprache ruhen, bleibend dort sein. Es wird dann keine Tränen, es wird kein Leid, keinen Schmerz mehr geben, kein Fallen mehr des Menschen geben. Warum? Denn, so begründet es das Wort Gottes, denn das Erste ist vergangen. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen. Die letzte Wegstrecke zu diesem Ziel ist freilich die düsterste, die dunkelste auf dem langen Weg, den der Mensch seit Adam gegangen ist. Nun, die Bibel offenbart uns Gottes Gedanken, Gottes Wahrheit, und wir stellen fest, wenn wir die Bibel lesen, dass die landläufige Meinung der Menschen, auch das, was man in den Schulen lernt und was die Medien zu verstehen geben, das Gegenteil von dem ist, was die Bibel sagt. Die Bibel lehrt uns eine fortschreitende Degenerierung des Menschen. Es ist ganz und gar nicht so, dass der Mensch sich immer höher entwickelt, biologisch, sittlich, intellektuell, also geistig und sozial, wie das viele denken. Viele denken das. Wenn man ein wenig aufpasst und hinschaut, dann stellt man fest, dass in allen Bereichen menschlichen Tuns der Mensch degeneriert. Es sind nur scheinbare Fortschritte, und diese scheinbaren Fortschritte vermögen, den Menschen so zu blenden, dass er dem Zeugnis der Schrift nicht glaubt. Ich möchte zeigen, wie die Bibel seit Adam zeigt, dass der Mensch biologisch degeneriert. Also immer schwächer, immer hinfälliger, immer sterblicher wird, immer kürzer lebt. Adam wurde von Gott geschaffen zum Leben. Das haben wir gehört. Der Tod war gar nicht vorgesehen. Der Tod kam durch die Sünde und ergriff den Menschen. Wir haben uns nun an den Tod so gewöhnt, dass wir meinen, das gehöre einfach dazu. Der Tod ist das Sicherste, von dem wir wissen. Und darum sagen wir ja, wenn etwas ganz sicher sei, es sei todsicher. Und irgendwie haben wir uns daran gewöhnt, als ob das einfach dazu gehört. Ja, ja, es gehört dazu. Aber der Tod sollte uns jedes Mal daran erinnern, dass wir gefallen sind. Gefallene Geschöpfe. Gott schuf den Menschen zum Leben. Adam hätte also, wäre er nicht gefallen, unendlich lange gelebt. Adam fiel und die Sünde führte zu einer ersten drastischen Verkürzung der Lebenszeit. Adam lebte nur noch 900 Jahre. Ja, wir denken 900, so lange ist es nicht möglich. Aber verglichen mit dem, was Gott vorgesehen hatte, ist, dass eine Zeit im Hui vorbeigeht. 900 Jahre. Die Menschen lebten bis zur Flut, man kann das nachlesen in 1. Mose 5, alle um die 900 Jahre. Ich erwähne den letzten oder zweitletzten vor der Flut. Von ihm lesen wir 1. Mose 5, Vers 30. Nein, nicht Vers 30. Vers 27. Alle Tage Methusalas waren 969 Jahre und er starb. Er lebt am längsten. Aber alle lebten da um die 900 Jahre. Dann kommt die Flut. Und nach der Flut verkürzt sich die Lebensspanne erneut um die Hälfte. Davon lesen wir in 1. Mose 11. 1. Mose 11 in den Versen 10 und folgende. Dies sind die Geschlechter Sems, einer der Söhne Noahs, der die Flut überlebte. Sem war 100 Jahre alt und zeugte Arpachsad, 2 Jahre nach der Flut, und Sem lebte, nachdem er Arpachsad gezeugt hatte, 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Also er lebte noch 600, er steht so gewissermaßen mit einem Bein in der Zeit vor der Flut und mit dem anderen in der Zeit nach der Flut. Aber nachher verkürzte sich die Lebensspanne auf die Hälfte derer, die vor der Flut lebten. Vers 12, Arpachsad lebte 35 Jahre und zeugte Schelach. Und Arpachsad lebte, nachdem er Schelach gezeugt hatte, 403 Jahre. Also keine 450 Jahre, die Hälfte von 900. Dann lesen wir im gleichen Kapitel von Peleg im Vers 18 und 19. Peleg lebte 30 Jahre und zeugte Regu. Und Peleg lebte, nachdem er Regu gezeugt hatte, 209 Jahre. Wiederum verkürzt auf die Hälfte. Peleg war der Mann, der lebte, als der Herr die Völker zerstreute. Im Zusammenhang wiederum mit einem großen Ausbruch der Sünde des Menschen, der Turmbau von Babel. So sehen wir also, dass jedes Mal die Sünde auch die biologische Lebensspanne verkürzt. Und es ist tatsächlich so, dass je weiter der Mensch sich von Gott wegbewegt und je weiter er sich vom Paradies zeitlich wegbewegt, desto kürzer lebt er. Die Patriarchen lebten noch 150 bis 170 Jahre. Davon lesen wir in 1. Mose. Abraham 175 Jahre. Das steht in Kapitel 25 im Vers 8. Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt, und wurde versammelt zu seinen Völkern. Im Vers vorher, den hätte ich lesen müssen, die Jahre, die Abraham gelebt hat, 175 Jahre, dann sein Enkel Jakob als Pharao ihn fragt, wie alt er denn sei, 1. Mose 47, Verse 8 und 9, und der Pharao sprach zu Jakob, wie viel sind der Tage deiner Lebensjahre? Und Jakob sprach zum Pharao, die Tage der Jahre meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wir lesen dann von Mose im 2. Mosebuch, dass er außergewöhnlich langlebig war, das wird festgehalten, dass er außergewöhnliche Lebenskraft hatte für seine Zeit, und er wurde 120. Aber schon in den Tagen Moses, also 400 Jahre nach Jakob, hatte sich die Lebensspanne verkürzt auf 70, 80 Jahre. Und das sagt Mose in Psalm 90. Psalm 90, Vers 10. Die Tage unserer Jahre, ihrer sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Das ist aus dem Gebet Moses, des Mannes Gottes. Und jetzt sage ich etwas, was die meisten zunächst denken, hey, das stimmt doch gar nicht. Die Lebensspanne hat sich bis heute wiederum auf die Hälfte verkürzt. Die Lebenserwartung des Menschen liegt heute zwischen 40 und 50 Jahren. Und dann sagen wir, das stimmt doch gar nicht. Ich habe eine Großmutter, die ist 98. Nun, das stimmt schon, dass wir es verstanden haben, für eine kurze Zeit mit künstlichen Mitteln die Lebenserwartung hochzuschrauben, mit ungeheurer Anstrengung. Aber mir zeigt diese Anstrengung, der es bedarf, um den Menschen 70, 80 Jahre noch mit hängender Zunge hinzubringen, zeigt, dass der Mensch tatsächlich auch biologisch degeneriert. Nun, ich merke, also wir merken, dass damit die Bibel, was sie uns lehrt, dem Zeitgeist, direkt ins Gesicht schlägt. Also wenn man das öffentlich sagt, dann denken Leute, du bist verrückt, du spinnst. Aber wenn wir ein bisschen mit offenen Augen verfolgen, dann sehen wir, dass der Mensch wirklich degeneriert, biologisch, auch sittlich, das ist noch handgreiflicher, und auch geistig. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Vorfahren, je weiter zurück wir gehen, intellektuell, verstandesmäßig, uns haushoch überlegen waren. Haushoch überlegen. Ein Adam hatte die Fähigkeit, allen Tausenden von Tierarten den Namen zu geben. Soll mal einer von uns versuchen. Und schon wenn man zurückgeht, nur 100 Jahre, ich habe hebräische und griechische Philologie studiert. Es ist so, die Studien, die wir heute betreiben, verdanken wir der Arbeit von Leuten, die vor 100 und vor 200 Jahren lebten. Die legten den Grund und die haben noch ohne all diese Hilfsmittel, die wir heute brauchen, ohne die wir überhaupt nichts mehr zu Wege bringen, gearbeitet. Die haben gelesen, haben Dinge gewusst, haben diese Dinge von Hand aufgeschrieben, haben Grammatiken erstellt, haben Wörterbücher erstellt, Lexika erstellt. Also die haben Dinge geschaffen, die bringt heute keiner mehr zustande. Und das sage ich nur von dem Wissensgebiet, mit dem ich mich beschäftigt habe. Also die wirklich großen Geister der Wissenschaft, der Naturwissenschaften, der Sprachwissenschaften, die leben heute nicht mehr. Es kann heute keiner mehr ihnen das Wasser reichen. Wir degenerieren, auch verstandesmäßig, auch geistig. Und das ist das Traurigste, der Mensch degeneriert auch geistlich. Das heißt, er wird in seiner Beziehung zu Gott immer verfinsterter. Gestern hörte mir einiges davon. Der Herr Jesus sagt, dass die Menschen am Ende sich völlig der Gesetzlosigkeit ergeben werden. Sie wird hemmungslos überhand nehmen. Matthäus 24, Vers 12. Und der Apostel Paulus sagt, dass eine Zeit kommen wird, da die Menschen die gesunde Lehre nicht mehr ertragen. 2. Timotheus 4, Verse 3 und 4. Es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, indem es ihnen in den Ohren kitzelt, und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und zu den Fabeln sich hinwenden. Es ist wirklich fantastisch, was heute die Menschen glauben. Die glauben an die verrücktesten und eigentlich den Menschen erniedrigendsten Dingen. Die glauben an Schamanentum und die glauben an Gebet zu Bäumen. Die glauben, dass in Steinen Kraft ist, Menschen zu heilen. Also es ist unfassbar, was an sich ganz gebildete und scheinbar ganz vernünftige Menschen heute glauben. Aber auch wenn wir bedenken, was in der christlichen Gemeinde heute geglaubt wird, es ist erschütternd. Erschütternd. Ich hörte gestern davon, wir sprachen heute beim Abendessen davon, dass wieder so eine Welle seit etwa einem Jahr über die Christenheit rollt, dass man irgendwie meint, wenn man in Lachkrämpfe verfällt, das sei das Wirken des Geistes Gottes. Es ist wahrlich erschütternd. Wahrlich erschütternd. Nun, es sagt einmal ein Missionar, den ich aus der Schweiz kenne, über die Menschen, den modernen Menschen des 20. Jahrhunderts, einen sehr treffenden Satz. Er sagte, es ist unglaublich, was die Leute glauben, wenn sie nicht glauben. Und so ist es. Es ist wirklich unglaublich, was die Leute glauben, wenn sie nicht glauben. Und weil man die Ohren abwendet von der Wahrheit und nur noch das hören mag, was einem in den Ohren kitzelt, was kurzlebige Erregung auslöst, weil man nur noch solches hören mag, wird man natürlich eine leichte Beute für jegliche Art der Verführung. Und so nennt der Herr Jesus alles dominierende Merkmal der Endzeit Verführung. Da steht, jedes Mal am Anfang der Endzeitrede des Herrn Jesus auf dem Ölberg. Die Jünger fragen ihn, was wird das Zeichen des Endes sein? Matthäus 24, Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm besonders und sprachen, sage uns, wann wird dieses sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist das Erste, was er sagt. Und er spricht im Lauf seiner Endzeitrede wiederholt von Verführung. Das Gleiche steht als Erstes in der Endzeitrede, so wie Markus sie überliefert hat. Markus Kapitel 13, Vers 5, seht zu, dass euch niemand verführe. Und ebenso in der Ölbergrede nach Lukas, Lukas Kapitel 21, Vers 8, er aber sprach, sehe zu, dass ihr nicht verführt werdet. Er spricht in der Endzeitrede von falschen Propheten, von falschen Christussen, welche verführen. Matthäus 24, Vers 24, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Nun, gestern wurde es schon deutlich, und hier wird es wieder deutlich, wir sollten für die letzte Zeit, wenn die Bibel uns von fortschreitender Degenerierung und von zunehmender Verführung spricht, uns wappnen lassen. Und nicht so naiv sein und meinen, es kommen immer bessere Zeiten. Diese werden nicht kommen. Es geht durch Düsternis, durch Finsternis zur Herrlichkeit. Die letzte Zeit ist von diesen genannten Dingen geprägt. Nun nennt das Wort Gottes uns etwas, das mit der endzeitlichen Verführung untrennbar zusammenhängt. Und auch das ist so deutlich und das wird so oft gesagt, wiederholt gesagt, der Herr Jesus spricht davon, Paulus spricht davon, der Apostel Johannes spricht davon, dass man sich wirklich wundern muss, dass viele das völlig übersehen und sogar das Gegenteil behaupten und sagen, Zeichen und Wunder, die in der Endzeit geschehen, seien ein Zeichen für besonderes Wirken Gottes. Und die Bibel sagt genau das Gegenteil für die Endzeit. Wir wollen einige Stellen jetzt dazu aufschlagen. Es geschehen Zeichen zur Verführung. Diese sind es, welche in Sonderheit diese endzeitliche Verführung bewirken, beschleunigen und den Menschen, die Menschheit hinter dem Verführer und Verderber her ins Verderben reißen. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Hier spricht Paulus vom Auftreten des Antichristen, von ihm, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Macht, Zeichen und Wunder der Lüge. Markus 13, Vers 22, schlagen diesmal die Endzeitrede bei Markus auf. Markus 13, 22, es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Und dann spricht außer Paulus, außer dem Herrn, auch Johannes davon. Wir schlagen dazu auf Offenbarung. Offenbarung, Kapitel 13, Vers 14. Hier ist wiederum vom Antichristen die Rede. Und es heißt, es, eben das Tier, das zweite Tier, der Antichrist, verführt die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tiere zu tun ihm gegeben wurde. Verführt wegen der Zeichen. Dann Offenbarung 16 im Vers 13 und 14. Ich sah aus dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche, denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun. Welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zum Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Und hier wird uns deutlich, wohin der Verführer führt. Er verlockt den Menschen dazu, sich gegen Gott aufzulehnen, die Wahrheit zu bekämpfen. Ein ohnmächtiges Unterfangen natürlich, gegen Gott selbst kämpfen zu wollen. Wer will ihm widerstehen? Nun ist etwas sehr bemerkenswert an der Wortwahl des Apostels Paulus im 2. Thessalonicher Brief. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Wir lasen diesen Vers schon. Und hier werden folgende Wörter gebraucht für die Zeichen, für diese Wunder des Antichristen. In aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Diese drei Wörter. Macht, Zeichen und Wunder der Lüge. Diese drei Wörter werden wiederholt verwendet für die Wunder, die der Herr Jesus tat und die Wunder, welche die Apostel taten. Es sind auch im Griechischen die identischen Wörter, die gleichen Ausdrücke. Für Macht steht Dynamis. Für Zeichen steht Semeion und für Wunder steht Teras. Ein Teras ist ein Schauwunder, etwas, das Erstaunen erregt. Und eine Dynamis ist etwas, das Macht offenbart, übernatürliche Macht offenbart. Und ein Semeion, ein Zeichen, ist ein Hinweiser. Also diese drei Wörter werden gebraucht für die Wunder des Antichristen, und wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 22, Apostelgeschichte 2, Vers 22, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesum, den Nazaräer, einen Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, die drei gleichen Ausdrücke. Mächtige Taten, das sind Dynameis, also Mehrzahl, Dynameis oder Dynamis Einzahl, Wunder, Teras, Zeichen, Semeion. Ebenso bei Paulus, 2. Korinther 12, Vers 12, 2. Korinther 12, Vers 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Es werden die drei identischen Ausdrücke verwendet in 2. Thessalonicher 2. Und damit will doch gesagt sein, dass äußerlich ähnliche Dinge geschehen werden. Heilungen, angebliche oder wirkliche, wahrscheinlich angebliche, scheinbare Totenauferweckungen und solche Dinge werden geschehen. Äußerlich ähnlich, aber, und das ist der fatale Unterschied, nicht durch Gott gewirkt, sondern durch Satan. 2. Thessalonicher 2, nach der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge. Nun, wir müssen das festhalten und das bedenken. Für die letzte Zeit hat der Herr Jesus keine anderen Zeichen und Wunder angekündigt. Das Buch der Offenbarung spricht noch an einer Stelle von letzten gottgewirkten Zeichen, die geschehen werden. In Offenbarung 11, wo es heißt, dass er seinen Zeugen Kraft geben wird, um das Zeugnis vom kommenden Messias aufrecht zu erhalten. Mitten in der Höhle des Löwen werden sie stehen und ihr Zeugnis aufrechterhalten, und ihnen wird Gott Gewalt geben, Zeichen zu tun. Aber jetzt beachtet etwas. Die letzten Zeichen, die Gott tun wird, durch diese beiden, sind samt und sonders Zeichen des Gerichts. Also keine Zeichen der Heilung, der Wiederherstellung. Solche werden geschehen, ja, aber durch den Widersacher. Die einzigen Zeichen, die Gott tun wird in der Endzeit noch, sind Zeichen des Gerichts. Offenbarung 11, Verse 5 und 6. Wenn jemand sie beschädigen will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehrt ihre Feinde. Vers 6. Diese haben Gewalt, den Himmel zu verschließen, auf dass während der Tage ihrer Weissagung kein Regen falle. Und sie haben Gewalt über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln, Tod. Und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und so sollten wir dieses Gesamtzeugnis des Neuen Testaments gut bedenken, dass wir für die Endzeit keine Wunder der Heilung und solche Dinge, die durch Gott gewirkt werden, zu erwarten haben. Nun, ich muss jetzt noch etwas erklären von gestern her. Jemand fragte mich, und man könnte mich leicht falsch verstehen und meinen, ich glaube nicht, dass Gott Wunder tut. Doch, Gott tut Wunder. Aber die Gewalt, Zeichen zu tun, das ist etwas anderes. Paulus hat als Apostel die Gewalt, Zeichen zu tun. Das heißt, er konnte auf offener Straße einer besessenen Frau sagen, ich gebiete dir im Namen des Herrn Jesus, fahre aus von ihr. Und der Geist fuhr aus und sah so, dass alle das merkten und sahen. Das war ein Zeichen. Und er konnte das tun auf Befehl hin. Ein Petrus konnte einem Lahmen vor dem Tempel, der an der schönen Pforte saß, sagen, im Namen Jesu Christi, steh auf und wandle. Das war ein Zeichen, und er hatte diese Gewalt, solche Zeichen zu tun. Solche Gewalt hat niemand mehr seit dem Weggang der Apostel, seit der apostolischen Zeit. Nun, Gott wirkt dennoch auch Wunder. Und wenn wir beten, dann geschieht es auch, dass Gott Gebete hört und Kranke heilt. Aber das geschieht nicht als ein Zeichen vor Ungläubigen und an Ungläubigen, sondern das geschieht im kleinen Kreis, wo jemand krank ist, die Ältesten der Gemeinde zu sich ruft und sie beten. Und meistens geschieht die Heilung, wenn sie geschieht nicht immer. Manchmal hält es Gott für gut, uns krank zu belassen, weil er uns segnen will. Manchmal hält er es für gut, uns wieder gesund zu machen. Aber meistens, wenn Heilung geschieht, dann meistens sehr unspektakulär. Gewöhnlich, man betet und am anderen Tag ist dann Besserung oder Genesung eingetreten. Nun, wir haben das bei uns in unserer Versammlung einige Male erlebt, dass wir wirklich beteten und der Herr hat eingegriffen und hat Heilung geschenkt. Aber das ist nie ein Grund zu sagen, dass irgendjemand das Zeichen hat oder die Gewalt hat, die Gabe hat zu heilen. Die haben wir nie. Wir können nur beten. Wir können es nur vom Herrn völlig abhängig machen. Und wenn er will, wenn es sein guter Segenswille ist, dann wird er Genesung schenken. Manchmal lässt er uns krank bleiben, weil er andere gute Absichten mit uns hat. Also, das, so verstehe ich das. Es werden keine Zeichen geschehen, so wie die Apostel und wie der Herr sie taten, außer Zeichen der Verführung. Nun, warum lässt denn Gott so etwas zu? Gott lässt das ja zu, dass der Antichrist und die falschen Propheten Zeichen und Wunder tun. Dämonen, die ausgehen und Zeichen tun und die Könige der Erde versammeln zu ihrem Verderben. Warum lässt Gott so etwas zu? Die Verführung hat eine Vorgeschichte. Und dazu schlagen wir jetzt wieder auf 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen. Und jetzt kommt die Antwort, warum Gott das zulässt. Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrtums, dass sie der Lüge glauben. Die Vorgeschichte ist die, dass solche Menschen, die die Wahrheit hörten, die Wahrheit kannten, aber sie von sich wiesen. Sie werden der Lüge preisgegeben. Der Herr Jesus sagt in Johannes 5, Vers 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf, wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Hier sehen wir das Gleiche. Wenn man den Herrn Jesus mit ihm konfrontiert wird, ihm begegnet, ihn dann aber nicht aufnimmt, dann wird man den Falschen aufnehmen. Wenn man den, der die Wahrheit in Person verwirft, dann wird man am Ende die Lüge und den Lügner aufnehmen. Und das geschieht, und darum geschehen diese Zeichen und Wunder. Sie sind schon ein Gericht Gottes über den Unglauben. Das Buch der Offenbarung zeigt uns Menschen, die am Ende der Lüge verfallen sind. Offenbarung 13, es werden hier zwei Zeichen genannt, beschrieben, die der Antichrist tut. Zwei Zeichen. Offenbarung 13, Vers 13, es tut große Zeichen, und dann wird eines hervorgehoben, von all diesen Zeichen, es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Dieses Zeichen ist uns bekannt aus der Geschichte des Alten Testaments. Wir wissen von einem Propheten, von Elia, der auf dem Berg Karmel die Priester des Baal versammelte und die Priester des Baal herausforderte. Sie sollten ihren Gott anrufen und er würde seinen Gott anrufen. Und der Gott, der durch Feuer antwortet, ist der wahre Gott. 1. Könige 18, Vers 24, ruft ihr den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn, also Jahwes, anrufen und der Gott, der mit Feuer antworten wird, er ist Gott. Und es geschieht dann so, dass Elia zum Herrn ruft, Verse 37 und 38, antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Jahwe, Gott bist, und dass du ihr Herz zurückgewendet hast, da fiel Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Es ist also das Zeichen für den von Gott Gesandten und den Beweis dafür, dass er den wahren Gott verkündigt. Und jetzt kommt dieser Antichrist und er verkündigt jetzt, dass ein Mensch Gott ist. Das erste Tier ist ja ein Mensch. Das wird die Religion des Antichristen sein, der Mensch ist Gott. Und er wird also verkündigen, der Mensch ist Gott. Wisst ihr, ihr müsst das noch entdecken. Ihr seid ja alle Gott. Und er wird das so schön präsentieren und das wird man dann natürlich so gerne hören. Und dann wird er die Menschen dazu auffordern, eben den Menschen anzubeten. Und natürlich werden einige da sein, die denken, irgendwie haben Bedenken. Steht denn im Alten Testament etwas anderes? Da kann man denn einen Menschen anbeten? Ein Geschöpf! Und er wird natürlich auch darauf sehr schön antworten können, ja, wisst ihr, das war der Kindheitsstufe der Menschheit angemessen, als der Mensch noch unmündig war, da brauchte er über sich einen Gott, wie das Kindlein seinen Vater braucht, der ihn an der Hand führt, aber jetzt sind wir evolviert, mündig geworden, und jetzt sind wir so weit gekommen, dass wir reif sind für die höchste Wahrheit. Der Mensch ist Gott. Das wird einleuchten. Und die letzten Zweifler wird er dadurch von seiner Irrlehre überführen, dass er ein Zeichen tut. Und dann wird allen demonstrieren, der Mensch ist Gott. Und jetzt zeige ich es euch. Und es geschieht das Zeichen, das im Alten Testament den Boten Gottes, der den wahren Gott verkündigte, legitimierte, bestätigte. Nun, wie sollen Menschen solcher Verführung widerstehen können? Das wird ja so überzeugend sein, wenn dieses Zeichen geschieht, ausgerechnet. Und dann geschieht ein zweites Zeichen. Ein zweites Zeichen, Offenbarung 13. Da steht im Vers 15, es wurde ihm gegeben, ganz nebenbei gesagt, das freut mich immer. Er könnte nichts tun, wenn Gott es nicht zuließe. Aber Gott lässt es zu für diese kurze Zeit als Gericht über den Unglauben. Es wurde ihm gegeben, dem Bilde des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete. Und jetzt geschieht wiederum etwas, das natürlich auf das Alte Testament zurückgreift. Denn der Antichrist wird ja ein Jude sein und unter Juden wirken in erster Linie und so zuerst die Juden für diesen neuen Glauben gewinnen müssen, Menschen, die das Alte Testament kennen. Nun, was weiß der Jude vom Alten Testament? Er weiß doch, dass die Bilder der Nationen Nichtigkeiten sind, sie haben keinen Odem und einen Mund haben sie und reden nicht. Definitionsgemäß haben Götzen keinen Odem und reden nicht. Das steht in Psalm 115 und das steht in Psalm 135. Schlagen wir Psalm 135 auf. Dort steht so geschrieben, Psalm 135, Verse 16 und 17. Ich lese von Vers 15 an, die Götzen der Nationen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht, Ohren haben sie und hören nicht, auch ist kein Odem in ihrem Munde. Und jetzt ist hier ein Bild, das Bild eines Menschen. Und einige mögen noch denken und sagen, das ist ein Bild. Und Bilder sind nicht Gott. Denn Bilder haben keinen Odem und die Götzen der Nationen reden nicht. Und dann hat dieses Bild eben doch Odem und redet. Das bedeutet, das ist kein Götze, dieses Bild ist Gott. Dieses Bild repräsentiert Gott. Und diese Verführung wird so vollkommen sein, dass die große Masse der Menschheit ihr verfällt. Nun, das Buch der Offenbarung ist ebenso wie die Abschnitte in den Lehrbriefen, welche vom Ende reden, ein Mahnruf. Ein Mahnruf an solche, die noch Ohren haben zu hören. Und Gott hat uns Ohren gegeben, wir können hören. Und darum wollen wir hören, seine Stimme. Und er redet. Und wir hören den Mahnruf des Apostels in 2. Timotheus Kapitel 3. Wir sahen das gestern schon, ich erinnere wieder daran, wenn Zeichen das Mittel sind, um zu verführen, dann gibt es auch ein Mittel, das wie kein anderes uns vor Verführung zu bewahren vermag, und das ist das Wort Gottes. Und auch allein aus diesem Grund, ich würde es nie wagen, auf Zeichen und Wunder zu vertrauen, weil man ja nie weiß, man kann das ja nicht nachprüfen. Woher kommt das? Was ist denn das für eine Kraft, die hier wirkt? Aber beim Wort Gottes wissen wir, hier redet Gott, hier haben wir geoffenbarte Wahrheit. Hier sind wir auf sicherem Boden. Hier haben wir eine gewisse Richtschnur. Und darum ruft der Apostel Paulus in seinem letzten Brief, dort wo er von Abfall redet, von Verführung redet, von bösen Menschen und Gauklern redet, dort ruft er zum Wort Gottes. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und so wollen wir uns ins Wort Gottes vertiefen. Und wir werden im Wort Gottes solche Reichtümer, einen solchen Quell des Lebens finden, dass wir nach gar nichts anderem begehren. Es ist wirklich so, wenn wir es lernen, von Gottes Geist bewegt, das Wort Gottes zu lesen, und wenn der Geist Gottes anfängt, uns die Schönheit Gottes, die Schönheit des Sohnes Gottes durch sein Wort zu entfalten, dann nimmt das unsere Herzen gefangen für ihn und sättigt uns, dass wir nichts anderes wollen, und es befähigt uns dazu, die Stimme des Verführers zu erkennen. Wir merken, das ist nicht mein Herr. Er ist nicht so. Das ist nicht das Wesen meines Herrn, so wie ich ihn hier kennenlerne. Das ist ihm fremd, diese Art zu reden, so zu handeln, so aufzutreten. Das ist nicht sein Wesen. Das ist nicht sein Charakter. Nichts davon für mich. Also, bleibe, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Nun, die endzeitliche Menschheit wird der abschließende und endgültige Beweis dafür sein, dass der Mensch nicht fähig ist, den Auftrag, den ihm der Schöpfer gegeben hat, auszuführen. Diese Erde für Gott zu verwalten. Nicht fähig. Eine Menschheit, die sich von ihrem Schöpfer abgewendet hat und sich am Ende offen gegen ihren Schöpfer stemmt, eine solche Menschheit wird gerichtet beim Kommen Jesu Christi. Nun sagt uns die Bibel etwas Bemerkenswertes, dass der Sohn Gottes, wenn er kommt, dass er als der Menschensohn kommt. Das steht zum ersten Mal im Propheten Daniel in Kapitel 7. Daniel Kapitel 7. In diesem Kapitel gibt uns Daniel einen prophetischen Überblick über die Weltreiche, die einander ablösen. Und er zeigt uns ebenso wie andere Schreiber der Bibel und die Bibel insgesamt Degenerierung. Also die Reiche, die Gesellschaften degenerieren. Es werden die Reiche mit Tieren verglichen und das letzte Tier ist das schlimmste von allen. Und dann wird diesen vier Reichen, Weltreiche, die durch Tiere charakterisiert werden, wird ein fünftes Reich gegenübergestellt. Das ist das Reich des Menschensohnes. Der wahre Mensch, der Mensch Jesus Christus, er kommt, um die Erde für Gott oder Gott zu unterwerfen und die Erde für Gott zu verwalten. Und im Menschen Jesus Christus werden die Absichten Gottes, die er mit der Menschheit hatte, erfüllt. Gott hat den Menschen dazu bestimmt, zu herrschen über dieser Schöpfung. Und diese Bestimmung nimmt Gott nie zurück, auch wenn der Mensch durch die Sünde gefallen ist. Und so sorgt Gott dafür, dass am Ende ein Mensch da sein wird, der Mensch Christus Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott in einer Person. Er wird der zweite Mensch vom Himmel sein, der dieses Reich errichtet. Daniel 7, Verse 13 und 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben, und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Mit dem Kommen des Menschensohnes ist auch der Mensch am Ziel, der Mensch, der ihm vertraut hat. Und darum sagt uns das Buch der Offenbarung, dass die Menschen, die Jesus Christus vertraut haben, auf den Menschensohn gewartet haben, dass die Menschen mit ihm was tun werden. Und jetzt kommen wir zurück zur Schöpfungsbestimmung, 1. Mose 1, leben und herrschen. Offenbarung 20, Vers 4, da steht das: Ich sah Throne und sie saßen darauf, und es wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten. Und die Seelen derer, welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen nicht angenommen hatten, an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten mit Christus 1000 Jahre. Dann Vers 6, glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, also sie werden leben. Und sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen. 1000 Jahre. Und diese 1000-jährige Herrschaft mit Christus geht über in die Ewigkeit. Offenbarung 22. Da haben wir auch Leben und Herrschaft. Der Strom des Lebens, der vom Throne ausgeht. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Throne Gottes und des Lammes. Und die Verse 4 und 5, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und kein Bedürfnis einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir sehen also, dass Gott seine Absicht, auch wenn der Mensch gesündigt hat, nicht zurücknimmt. Er erfüllt seine Absicht. Und seine Absicht war es, dass der Mensch leben und herrschen sollte. Allerdings in einer neuen Schöpfung. Diese Schöpfung, die durch die Sünde heimgesucht worden ist, durch die Sünde verdorben worden ist, wird hinweggetan werden. Diese Schöpfung, der Schauplatz des Aufstandes des Menschen, des von Satan angeführten Menschen gegen Gott, wird hinweggetan werden. Und es wird ein neuer Himmel sein, und es wird eine neue Erde sein, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Wir schlagen jetzt diesen Vers auf, 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Und Offenbarung 21, Vers 4, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu.
Ich hatte heute Abend Bruder Benedikt gefragt, ob er auch noch bereit ist, Fragen zu beantworten. Ich denke, wir hätten vielleicht noch eine Viertelstunde Zeit, wenn Fragen da sind, die man jetzt so aus dem Plenum stellen möchte. Bruder Benedikt ist gerne bereit, da Antwort zu geben. Darf ich mal fragen, wären Fragen da? Hat jemand den Mut, das, was ihn vielleicht jetzt bewegt, einfach jetzt mal hier in den Raum zu stellen?
Das heißt,
Ja, ich sage einfach kurz, wie ich das für einigermaßen plausibel halte. Also das ist meine Meinung. Das ist nicht die inspirierte Wahrheit oder so etwas. Ich meine, dass Offenbarung 21, 1 bis 8 tatsächlich von einer neuen Schöpfung sprechen, neuer Himmel, neue Erde. Und dann von Vers 9 an geht der Schreiber zeitlich zurück, er tut das, was er im Buch der Offenbarung immer wieder macht, geht zeitlich zurück und beschreibt einen bestimmten Gegenstand sehr ausführlich. Und zwar beschreibt er die Braut des Lammes, von der lasen wir in Kapitel 19 schon, sehr ausführlich, und die Braut des Lammes ist das neue Jerusalem. Und dann heißt es, das neue Jerusalem kommt vom Himmel hernieder von Gott. Und die ganze Beschreibung der einiger Umstände lassen mich vermuten, führen mich zu dem Schluss, dass von Vers 9 an bis 22,5 das himmlische Jerusalem auf der Erde während des tausendjährigen Reiches beschrieben wird. Und zwar folgende Indizien. Es heißt im Vers 24, die Nationen werden durch ihr Licht wandeln. Also es wird noch unterschieden zwischen Nationen und das Gegenteil von den Nationen wäre Israel, Könige der Erde. Und dann heißt es im Vers 27, nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines. Und während des tausendjährigen Reiches wird es noch Sünde geben, allerdings ausnahmsweise, aber es wird noch Sünde geben. In der Ewigkeit aber nicht. Und dann Kapitel 22, hier steht im Vers 2, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes diesseits und jenseits war ein Baum, der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Also das geschieht noch in der Zeit. Das tausendjährige Reich ist auf dieser Erde, in dieser Schöpfung, in der Zeit. Und hier jeden Monat trägt dieser Baum Früchte, also hier wird noch die Zeit gemessen und dann steht, die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Zur Heilung der Nationen, die natürlich durch die letzte Zeit vor dem Kommen des Herrn furchtbar zugerichtet wurden. In jeder Beziehung, körperlich, aber auch seelisch, sittlich. Und sie werden geheilt werden, wohl zu Beginn des tausendjährigen Reiches. Also das sind Hinweise, die dafür sprechen, dass von Vers 9 an, Kapitel 21, 9 bis 22, 5, dass wir hier das himmlische Jerusalem haben auf der Erde während des tausendjährigen Reiches. Nun, das himmlische Jerusalem aber, das sind ja die schon verherrlichten Gläubigen und die sind schon in der Ewigkeit. Es greift also die Ewigkeit in die Zeit. Und dann, wenn wir beim Herrn verherrlicht sind, dann sind wir verherrlicht und dann sind wir so, wie wir ewig bleiben werden. Dann werden wir also nicht mehr irgendwie der Zeit je wieder unterworfen sein. Und darum sagte ich, dass jene, die zur Herrschaft kommen und mit Christus herrschen 1000 Jahre, die haben ja Teil an den Segnungen der schon verherrlichten Gemeinde und darum geht das über in die Ewigkeit.
Was drin, dass in der Endzeit die Kirchen entrückt werden, das weiß ich genau, sind da alle die heiligen Gemeinden, die wiedergeborenen Kirchen,
ja.
Die entrückt werden, und
auch alle. Ja. Gut, der Zeitpunkt der Entrückung, also ich kann nur einige Punkte nennen, aber wir können das natürlich nicht behandeln, alle Argumente hin und her schieben, sonst müssten wir eine Woche mindestens zusammen sein. Aber jetzt einfach anhand des Buches der Offenbarung scheint es mir, dass man diese Überzeugung stützen kann. Also mir scheint es so, dass das Buch der Offenbarung die Überzeugung stützt, dass die Gemeinde entrückt wird vor der Gerichtszeit, vor der Drangsalszeit. Ich nenne euch folgende Indizien. Das Buch der Offenbarung zerfällt in drei Teile. Kapitel 1, das Erscheinen des Menschensohnes. Kapitel 2 und 3, die sieben Sendschreiben. Kapitel 4 bis zum Ende, der Thron im Himmel und die Gerichte auf der Erde. Die sieben Sendschreiben, Kapitel 2 und 3, bezeichnen die Zeit, die ist, ausgehend von Kapitel 1, Vers 19. Hier bekommt Johannes den Auftrag, schreibe nun, was du gesehen hast, und er hatte eben den Menschensohn gesehen, der ihm erschienen war. Schreibe, was ist, das wären die Kapitel 2 und 3, die Zeit, in der er steht, die Gemeindezeit. Und schreibe, was geschehen wird nach diesem, und das nach diesem beginnt ab Kapitel 4, Vers 1. Und hier wird dieser Ausdruck wieder aufgenommen. Nach diesem sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel, und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss, also noch zukünftig. Sind nun die sieben Sendschreiben tatsächlich neben der Zustandsbeschreibung von sieben damals lebenden Gemeinden, darüber hinaus auch ein Abriss, ein prophetischer Abriss über den Gang des christlichen Zeugnisses von den Tagen der Apostel bis zur Entrückung, dann wäre Laodicea die Gemeinde kurz vor der Entrückung. Und beachtet, wie Laodicea eine Verheißung an die Überwinder bekommt, welche die Entrückung bezeichnet. Offenbarung 3,21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen. Also wer durch Glauben überwindet, er wird zu mir emporgehoben werden, um mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das wäre also eine Verheißung der Entrückung. Dann in Kapitel 4, nach diesem sah ich, und dann sieht Johannes den Himmel geöffnet, und was sieht er im Himmel? Vers 4, rings um den Thron, um den Thron Gottes, waren 24 Throne, und auf den 24 Thronen saßen 24 Älteste. Diese 24 Ältesten müssen Erlöste sein. Warum? Weil die Engel nie sitzen, die stehen immer. Es sitzen nur Erlöste im Himmel. Und für die Juden war das ohnehin ein umwerfender Gedanke. Denn vom Alten Testament her erkennen wir einige Male, dass Gott sitzt auf seinem Thron und um ihn herum stehen immer die himmlischen Heerscharen. Und im Himmel sitzt nur einer, Gott. Und darum war das für Juden, wenn sie den Hebräerbrief lasen, Kapitel 1, eine für sie umwerfende Tatsache, wenn sie lesen, dass Gott zu seinem Messias sagt, setze dich zu meiner Rechten. Das ist für sie so viel wie das Bekenntnis, dass er Gott gleich ist. In Christus sind wir zwar nicht Gott gleich, aber wir sind in Christus zur Ruhe gekommen und von den Erlösten sagt das Neue Testament wiederholt, dass wir sitzen. Epheser 2, Vers 6. Gott hat uns auferweckt und uns mit sitzen lassen in himmlischen Örtern in Christus Jesus. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir zu sitzen auf meinem Thron. Offenbarung 4, 24 Älteste sitzen. Das sind also Erlöste. Nun, wenn gerade am Ende von Kapitel 3 gesprochen wurde davon, dass die Überwinder zum Herrn emporgehoben werden und dann auf Thronen sitzen, dürfen wir annehmen, dass das genau die sind, die hier Johannes sieht. Also die entrückte und verherrlichte Gemeinde. Oder die entrückten und verherrlichten Erlösten. Und sie haben auch die Zeichen der Gemeinde. Bekleidet mit weißen Kleidern, sie sind Priester. Auf ihren Häuptern goldene Kronen, sie sind Könige. Offenbarung 1, Vers 5. Er hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Dann wäre das also die entrückte Gemeinde. Und wir stellen fest, dass im ganzen Buch der Offenbarung die Ältesten Wenn immer sie gesehen werden, jene Ältesten, welche die Gemeinde repräsentieren, natürlich symbolhaft, dass sie im Himmel sind. Sie sind immer im Himmel, beten im Himmel an, während die Gerichte auf die Erde fallen. Die Gemeinde entrückt im Himmel. Dann Offenbarung Kapitel 7, hier werden zwei Gruppen von Menschen unterschieden, welche während der Gerichtszeit gerettet werden. Offenbarung 7, Verse 1 bis 8, 144.000 Versiegelte aus den 12 Stämmen Israels. Und hier wird ausdrücklich gesagt, dass sie gezählt werden. Johannes sagt sogar, ich hörte die Zahl, Kapitel 7, Vers 4. Ich hörte die Zahl der Versiegelten, die Zahl wird genau angegeben und es wird genau gesagt, nur aus dem Volk, aus diesen 12 Stämmen. Dann kommt eine andere Gruppe und von der heißt es im Gegenteil, Kapitel 7, Vers 9, ich sah eine große Volksmenge, welche niemand zählen konnte. Das ist ein offenkundiger Kontrast. Hier kann man nicht zählen und hier nicht aus einem Volk, sondern aus allen Völkern. Aus jeder Nation und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das sind die Nationen. Nun, während der Gemeindezeit wird zwischen Juden und Heiden nicht unterschieden. In Christus ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Seit Pfingsten und bis zur Entrückung ist ein Jude und ein Christ vor Gott gleich. Oder ein Jude und ein Heide, entschuldigt. Ein Jude und ein Heide ist vor Gott gleich. Beide, Jude und Heide, müssen an den Sohn Gottes glauben, dann werden sie Christen. Und wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, ist verloren. Ob er Jude oder Heide ist, spielt keine Rolle. Während der Gemeindezeit unterscheidet Gott nicht. Galater 3, Vers 28, in Christus ist weder Jude noch Grieche, Jude noch Heide. Hier aber wird unterschieden in Offenbarung 7. Gott handelt mit Israel gesondert und mit den Nationen gesondert. Das passt nicht zur Gemeindezeit. Und daraus schließe ich, dass die Gemeindezeit abgeschlossen ist. Die Gemeinde ist im Himmel und Gott handelt wieder so, wie während alttestamentlicher Zeit, wo unterschieden wurde zwischen Israel und den Nationen. Und im tausendjährigen Reich wird unterschieden werden, immer noch. Israel wird das Land besitzen, aufgeteilt, in 12 Teile für die 12 Stämme im Land Israel und die Nationen werden den Rest der Erde bevölkern. Es wird also unterschieden zwischen Israel und Nationen und daraus schließe ich, dass die Gemeindezeit abgeschlossen ist. Dann Kapitel 8, noch ein Indiz. Hier sehen wir, wie die Gerichte auf die Erde fallen als Antwort auf Gebet. Als Antwort auf Gebet. Verse 3 und folgende, ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, auf das er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Throne ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf, aus der Hand des Engels vor Gott. Die Gebete steigen auf und jetzt kommt die Antwort auf die Gebete, Vers 5. Der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Feuer, das vom Himmel auf die Erde geworfen wird, ist Gericht. Und der Inhalt dieser Gerichte wird ja dann beschrieben, das sind die Posaunengerichte. Also, das Gericht fällt als Antwort auf Gebet. Das verträgt sich nicht gut mit dem, was der Herr Jesus die Gemeinde gelehrt hat und was wir am Herrn und an den Aposteln gelernt haben. Sie haben für ihre Verfolger gebetet. Ein Stephanus betet zum Herrn, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, dort wo sie ihn steinigen. Ihr betet nicht, oh Gott, räche mein Blut. Apostelgeschichte 7. Während der Gerichtszeit aber werden die Glaubenden verfolgt werden, bedrängt werden und sie werden zu Gott um Rache rufen. Das steht in Offenbarung 6, Vers 10. Sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, o Herrscher, der du heilig und wahrhaftig bist, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Sie beten also um Rache für die Menschen, die auf der Erde wohnen. So beten wir nicht. So betet die christliche Gemeinde nicht. Im Gegenteil, wir beten, dass Gott denen wohltun möchte, die uns Böses tun. Das ist mir ein weiteres Indiz, dass die Heiligen auf der Erde hier nicht die christliche Gemeinde sind, sondern Israel. Israel und solche, die durch Israel zum Glauben gekommen sind. Und dann der Schluss des Buches. Beachtet, wie das Buch aufhört. Beachtet, wie das Buch aufhört. Was sagt hier der Herr Jesus? Dreimal. Dreimal. Kapitel 22, Vers 7, siehe, ich komme bald. Vers 12, siehe, ich komme bald. Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Was heißt bald? Bald heißt jederzeit möglich. Müsste die Gemeinde aber durch die Gerichtszeit gehen, dann könnte der Herr nicht der Gemeinde sagen, ich komme bald. Dann müssen wir alle diese Dinge zuerst abwarten. Zuerst muss der Antichrist kommen, muss der Tempel gebaut werden, diese Dinge geschehen. Dann, der Herr sagt aber seiner Gemeinde, ich komme bald. Und das bedeutet, jederzeit möglich. Und darum wird die Gemeinde zuerst entrückt werden. Dann beginnen diese Dinge zu geschehen im Buch der Offenbarung, die datiert sind sogar. Es wird eine Chronologie gegeben, wie lange es dauert. 3,5 Jahre, nachdem der Gräuel der Verwüstung im Tempel aufgestellt worden ist. 42 Monate, 1260 Tage, wird genau gesagt, wie lange. Und das passt nicht zusammen zu dieser Aussage, ich komme bald. Das gilt der christlichen Gemeinde. Für uns kann er jederzeit kommen. Das ist ja unsere herrliche, wunderbare Hoffnung. Ich komme bald. Ja, das war eine kurze Antwort. Aber eine knappe Antwort, man müsste ja viel weiter ausholen. Ja, er hatte da noch eine Frage. Gerhard.
Ja, Sie ging eigentlich schon in dieselbe Richtung bei dieser Heilsgeschichte, der Höhepunkt der Gemeinde, der hat mir jetzt noch in deinen Ausführungen etwas gefehlt.
Die Entrückung, ja.
Aber jetzt zu dem Ergänzen würde ich die Frage, in 2. Thessalonicher wird ja vor diesen Erwähnung von Zeichen und Machttaten durch verführerische Geister, wird ja davon geredet, dass das Geheimnis für Gesetzlosigkeit offenbar wird, nicht der, welcher weggetan wird, oder es aufhält, ihm weggetan wurde. Und damit kann man dann den Leib Jesu erfahren.
Ja, ja.
Weil damit das eigentlich Antichristliche erst losbrechen kann.
Jawohl, nachdem die Gemeinde entrückt ist.
Meine nächste Frage, der Tag Jesu Christi und der Tag des Herrn.
Ja.
Der Tag Jesu Christi, die Wiederkunft Jesu für die Gemeinde.
Oder sein Offenbarwerden.
Ja.
Ja. Ich weiß nicht, ob man das mit letzter Sicherheit beantworten kann. Ich meine, es kann sogar beides bedeuten. Für die Gemeinde ist der Tag Jesu Christi zunächst dann, wenn er uns zu sich holt. Aber auch der Tag, an dem wir mit ihm offenbar werden. Wir werden ja mit ihm erscheinen, mit ihm offenbar werden. Und dann, das ist das Kommen des Herrn zum Gericht auf dieser Erde. Und dann werden wir mit ihm erscheinen. Und so ist der Tag Jesu Christi einmal für uns, beginnt mit der Entrückung. In der Sprache der Propheten ist der Tag Jesu Christi der Tag des Herrn, ist der gleiche, weil der Tag des Herrn, der Yom Yahweh, Yahweh ist ja Christus, er ist ja Yahweh. Und so ist aus alttestamentlicher Sicht der Tag Jesu Christi der Tag des Herrn, den die Propheten beschrieben. Nur sagt das Neue Testament noch etwas zu diesem Tag, von dem das Alte Testament noch nichts weiß. Dass eine Gemeinde ist und dass dieser Herr, der offenbar werden wird, vorher seine Gemeinde zu sich nimmt.
Weil es eigentlich auffallend, dass Luther einmal Parousie und Epiphanie nicht differenziert, also einmal das
Ankunft.
Die gewaltige Ankunft.
Ja, ja, das Dasein heißt das eigentlich, Parousie. Aber die beiden Ausdrücke werden verwendet, beide werden verwendet für das Erscheinen des Herrn. Und ich glaube nicht, dass man mit diesen Ausdrücken der Sache beikommt, sondern wir kommen der Sache bei, indem wir den größeren Zusammenhang beachten. Weil das Wort Parousie und Epiphaneia wird beides verwendet für das Erscheinen, das Auftreten, das Eintreffen eines Herrschers. Ja, sonst, ja gut, stell mal die Frage, sonst reden wir privat weiter.
Der Übergang zwischen dem Abschluss dieses antichristlichen Wirkens im Zeitraum von 7 Jahren und der Übergang ins tausendjährige Reich, da spricht die Bibel einmal von diesen 1000...
Ja, ja, in Daniel, also Kapitel 12.
Tagen mehr,
ja, ja.
Die
ja, 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 in Daniel 12.
Und der kleine Zwischenraum.
Ja. Also in Daniel Kapitel 12 steht dieser Ausdruck Daniel Kapitel 12, Vers 11. Von der Zeit an, da das beständige Opfer abgeschafft wird, und zwar um den verwüstenden Gräuel aufzustellen, sind 1290 Tage, also das sind 30 Tage mehr als die 1260 Tage von Offenbarung 11 und 12. Glückselig der, welcher hart, und dann steht 1335 Tage erreicht, also es geht noch 75 Tage darüber hinaus. Nun, ich weiß nicht, ich habe einmal eine Antwort dazu, aber ich habe im Moment also keine nähere Antwort. Ich kann mich nicht mehr entsinnen, was das war. Ja, Philly, ja, ja. Ja, wir können vielleicht gewisse Indizien da und dort sammeln, aber im Moment weiß ich da nichts zu sagen. Ja. Ja, ja. Nein, 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 das sind ganz sicher, ganz sicher. Ja, ja.
Ich denke, es wären sicherlich noch viele Fragen, aber es ist doch schon spät und einige haben einen weiten Rückweg. Aber vielleicht wird auch dadurch deutlich, wie lebendig das Wort Gottes ist und wie viel wir noch zu forschen und zu graben haben und wie viel wir noch an Schätzen aus dem Wort Gottes heben können. Und es ist immer gut, wenn wir so einen guten Schatzgräber dann hat, der einem hilft, da tiefer einzudringen.